Breitband-Topic.
Twitter, Spotify, Airbnb, Reddit, eBay oder Netflix. Zahlreiche Internetdienste waren am Freitag vergangener Woche stundenlang nicht erreichbar. Grund war eine Attacke, die vermutlich über ein Botnetz aus dem Internet der Dinge kam. War dieser Angriff nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in der Zukunft bevorsteht? Denn Millionen Geräte sind im Internet der Dinge miteinander vernetzt. Ein Sicherheitskonzept für diese Infrastruktur fehlt aber.
Und was genau bedeutet das dann für unsere Sicherheit in der Zukunft? Wie schnell können Netzwerke funktionsunfähig gemacht oder manipuliert werden? Darüber reden wir gleich mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Vorher fasst aber Jan Rähm für uns zusammen, was da vergangene Woche eigentlich genau geschehen ist.
Internet-Users, primarily on the East Coast, were hit by what officials are calling a cyber-attack.
Freitag, der 21. Oktober 2016. Ausnahmezustand an der Ostküste der USA. Ein massiver Angriff auf Kernbereiche der Internetinfrastruktur schneidet User und Dienste voneinander ab.
A massive cyberattack left Twitter, Netflix, PayPal, Reddit, Spotify and other popular websites at a standstill today.
Twitter, Netflix, Amazon und viele andere nicht erreichbar. Nicht nur in den USA. Weltweit sind die Auswirkungen spürbar. Die populären Dienste wurden nicht direkt angegriffen, sondern vielmehr ihr DNS-Anbieter Dyne. Der übersetzt die Serveradressen aus Ziffern, die IP, in lesbare Adressen. Dyne war der Übermacht des Angriffs nicht gewachsen. Welche Bandbreite an Daten sich der Dienstleister erwehren musste, beschreibt IT-Sicherheitsberater Christoph Fischer von BFK EDV Consulting.
Die Paketraten und Bandbreiten, die bei diesen Angriffen gemessen wurden, sind tatsächlich ein Novum. Bislang waren Angriffe von mehreren 100 Gigabit bekannt, aber das ging sogar über die Terabit-Grenze hinaus. Also das ist absolute Spitze.
Es war ein sogenannter Distributed Denial of Service-Angriff, kurz DDoS. Dabei überhäuft ein Angreifer sein Opfer mit so vielen Anfragen, dass die Server nicht mehr antworten können und in die Knie gehen. Auch legitime Anfragen kommen nun nicht mehr durch. Deshalb waren Twitter, Netflix und Co. gefühlt offline. So ein DDoS an sich ist nichts Neues. Schon lange gehört er zum Repertoire von Internetkriminellen. Hier allerdings besonders, die massenhaften Anfragen kamen von einem Botnetz aus fremdbestimmten Geräten des sogenannten Internets der Dinge. Von Webcams, Heizungsthermostaten, Druckern und vielen weiteren. Und das in einer bisher einmaligen Intensität. Linus Neumann, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Das Ausmaß ist natürlich schon mal beeindruckend, was da erreicht wurde. Dass so etwas passieren würde, also dass diese Things of Internet gehackt werden würden, ist allerdings natürlich überhaupt nicht überraschend.
Als Internet der Dinge bezeichnet man die Vernetzung miteinander und untereinander jeglicher Geräte, vom kleinsten Sensor bis hin zu ganzen Fabriken. Dazu gehört der Kohleautomat, der mit seinem betreuenden Unternehmen vernetzt ist und ihm sagt, wann etwas nachgeführt werden muss, genauso wie der heimische Herd mit eigener App oder der Kühlschrank mit WLAN-Anschluss. Experten schätzen die Zahl der vernetzten Dinge heute auf viele Millionen. In naher Zukunft sollen es gar Milliarden von Geräten sein. Das Problem allerdings, viele Hersteller haben kaum Erfahrung in der Absicherung der Geräte. Da wird hemdsärmlich IT auf den Markt gebracht, die voll ist mit Sicherheitslücken und Standardpasswörtern. Hauptsache billig. Und die wurden jetzt aus dem Internet heraus gekapert und gegen Teile des DNS-Systems, dem Telefonbuch des Internets, gelenkt. Es war der zweite derartige Angriff innerhalb eines Monats. Nun ist guter Rat teuer.
Ja, und welche Konsequenzen das hat, wenn Software so schlecht gesichert ist, wie eben beschrieben von Jan Rähm, darüber reden wir gleich.
Wie gefährlich ist dieses Internet der Dinge? Stromnetze, die lahmgelegt werden und eine ganze Gesellschaft, die droht zu kollabieren. Diese Dystopie zieht sich bereits durch etliche Romane und Filme.
Aber wie konkret ist die Bedrohung nun tatsächlich? Das wollen wir jetzt besprechen mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Ja, Herr Welchering, wie groß ist das Risiko, wenn ich zum Beispiel so einen vernetzten Haushalt habe, mein Smart Home, dass ich einem Hackerangriff ausgesetzt werde, verglichen mit der Zeit vor dem Internet der Dinge?
Ja, das ist ziemlich groß und das wird von Tag zu Tag größer, weil eben immer mehr Endgeräte tatsächlich miteinander vernetzt werden. Und das wiederum dieses Risiko hängt zusammen mit den Sicherheitsmaßnahmen für die Schaltzentrale des smarten Heims. Diese Sicherheitszentrale, die heißt nämlich Smart Meter und die beinhaltet unter anderem einen intelligenten Stromzähler und sie hat erhebliche Sicherheitslücken. Und für diese Sicherheitslücken gibt es auch dummerweise gleich wieder mehrere Gründe, an denen gearbeitet werden müsste. Zum einen soll auf die Endgeräte im smarten Heim ja von überall aus zugegriffen werden können, eben auch per Smart Smartphone. Und das beinhaltet dann ein riesen Einfallstor. Zum anderen haben hier die großen Hersteller und Anbieter von Smart Mietern, das sind im Wesentlichen drei in Europa, alle herstellereigene proprietäre Sicherheitssysteme. Die sind nicht aufeinander abgestimmt. Und drittens können Endgeräte im smarten Heim mit ziemlich wenig Aufwand eben als Bots, als Roboter für solche verteilten Überlastangriffe einfach zusammengeschaltet werden.
Diese vernetzten Angriffe über Botnetze, die gibt es ja schon länger. Was ist denn der Unterschied zwischen einem klassischen Botnetzangriff und diesem jetzigen Angriff über das Internet der Dinge?
Also ein klassischer Botnetzangriff, der lief über gekaperte Arbeitsplatzrechner, Laptops und ähnliches. Und die sind einfach besser geschützt, wenngleich auch häufig unzureichend, aber immer noch weit viel besser geschützt als eben diese Endgeräte im Internet of Things. Und diese Endgeräte im Internet der Dinge, die können deshalb viel leichter als Bots gekapert werden als andere Rechner. Und deshalb können wir auch feststellen, weil der Aufbau von Botnetzen damit so viel einfacher und billiger geht, das sieht man dann auch an den Preisen. Die sind nämlich gefallen in diesem Jahr. Pro 1000 Bots werden im Augenblick so $30 aufgerufen im Darknet. Vor einem Jahr waren das noch 50.
Wenn wir uns mal dieses Internet der Dinge genauer anschauen, da sind ja die Endgeräte, wie man so schon sagt, mit kognitiven Fähigkeiten ausgestattet. Also sie kommunizieren untereinander und mit der Umwelt. Was genau können die sich denn sagen untereinander und wie weit können die sich aufeinander einstellen und von und miteinander lernen?
Ja, die können sich eben alles sagen untereinander und genau darin liegt das Problem. Denn hier fehlen viel zu häufig Sicherheitsstandards, wer wem was sagen darf. Also können auch Befehle beispielsweise erteilt werden, die gar nicht zum Funktionsumfang so eines Endgeräts zählen. Nehmen wir mal ein Beispiel, eine Digitalkamera etwa. Die darf Metadaten von Bildern schicken, die darf auch Bilder selbst schicken. Aber die darf heutzutage eben, obschon sie es eigentlich nicht sollte, auch Datenpäckchen schicken, die dann auf den Zielserver eines bestimmten Überlastangriffs optimiert sind. Und lernen können diese Endgeräte das, was ihre Algorithmen, ihre Software für maschinelles Lernen ebenso erlaubt. Also wenn eine Digitalkamera etwa einen Algorithmus hat, mit dem sie lernt, Fotos wackelfrei aufzunehmen, dann kommt es auf den Algorithmus an, der dahinter steckt. Wenn das ein schlichter Algorithmus fürs Optimieren ist, dann kann der eben auch fürs Optimieren zum Abschießen von Datenpäckchen eingesetzt werden. Und so richtig kommt dieses Problem dann erst zum Tragen bei selbstlernender Sicherheitssoftware auf Tablets und auf Smartphones. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
Aber das hört sich ja fast an wie so eine Sollbruchstelle, so als hätten die Programmierer da so ein Einfallstor gemacht. Wie ist denn das überhaupt? Welche Sicherheitskonzepte existieren denn überhaupt für das Internet der Dinge?
Also es gibt herstellereigene Sicherheitssysteme, aber darin liegt genau das Problem. Denn da fehlen bislang für alle verbindliche Standards. Die gibt es zwar theoretisch, aber die werden eben in diesen herstellereigenen, in diesen sogenannten proprietären Standards einfach nicht umgesetzt. Selbst die Sicherheitsstandards, um auf die Endgeräte im smarten Heimland zuzugreifen, die sind unzureichend. Aber von den Endgeräten aus, wenn ich erstmal drauf bin, da kann ein Online-Krimineller dann eigentlich alles machen, wenn er erstmal ins smarte Heim reingekommen ist. Und da kommt er sehr leicht rein. In der Industrie sieht es ein bisschen besser aus. In den Fabriken und Fertigungsstätten, da ist während der vergangenen Monate massiv aufgerüstet worden. Aber was da noch fehlt, das ist eine systematische Suche nach Sicherheitslücken und vor allen Dingen eine Meldepflicht für diese Sicherheitslücken. Wenn so eine Sicherheitslücke in einem Fertigungssystem etwa erkannt wird, also irgendwelche Robotersteuerungen, dann wird einfach mal grob geschätzt, wie schädlich kann sich das denn auf die Produktion auswirken. Und ein Überlast von solchen Produktionsendgeräten aus, der wirkt sich dann eben nicht auf die Produktion aus, wenn er nur die freien Kapazitäten der Endgeräte nutzt. Und dann macht keiner was dagegen, dann bleibt die Sicherheitslücke einfach bestehen, denn es stört ja keinen.
Und wie entwickelt sind die Rechte-Systeme im Internet der Dinge? Also welche Geräte welche Berechtigungen haben und wie wichtig ist das, dass das geregelt ist?
Das ist total wichtig, dass das endlich geregelt wird, aber da traut sich so richtig keiner ran. Also wenn die Digitalkamera beispielsweise wirklich nur auf den Fotoserver zugreifen kann, um da Fotos abzulegen, dann kann sie eben keine Datenpäckchen auf den Server etwa so eines Domain-Name-Systems im Internet abschießen, wie das jetzt passiert ist. Also sie kann keinen Überlastangriff dann dagegen fahren. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir von diesem Wildwuchs im Internet der Dinge wegkommen und auch da eben klare Standards für ein Rechtemanagement haben. Dabei gibt es allerdings auch einen Konflikt, den darf man nicht verschweigen, denn Hersteller und Sicherheitsbehörden, die wollen dieses Rechtemanagement für den Anwender machen. Und da wehren sich die Anwender natürlich völlig zu Recht und sagen, wir wollen uns hier nicht so ein ziemliches Stück weit einfach entmündigen lassen. Deshalb müssten die Anwender selbst das Rechtemanagement für ihre Endgeräte in die Hand nehmen, aber das klappt eben noch nicht, weil es dafür auch noch nicht die richtigen Werkzeuge gibt.
Das heißt, wir müssten eigentlich so eine Schiedsstelle oder irgendwie sowas entwickeln oder wer soll sich letztendlich um dieses Sicherheitskonzept im Internet der Dinge kümmern?
Wir müssten Vorgaben für tatsächlich ein Rechtemanagement haben, Standards, die von allen beachtet werden müssen, dann auch von den Herstellern. Und bei diesen Standards, da müsste gleich drin sein, dass ich als Anwender bestimmte Werkzeuge habe, mit denen ich Rechte, wenn ich so ein Gerät in Betrieb nehme, also etwa so eine Digitalkamera, von vornherein festlege. Also ich würde dann abgefragt werden bei der ersten Inbetriebnahme, worauf darf diese Kamera was ablegen, welche Daten darf sie ablegen, mit welchen Metadaten darf sie umgehen. Und damit wären alle anderen Dinge ausgeschlossen. Nur das, was erlaubt ist, darf dann tatsächlich an Daten transportiert werden. Alles, was nicht explizit erlaubt ist, darf nicht stattfinden. Und damit würde dann auch so ein Endgerät für einen Überlastangriff nicht genutzt werden können, weil es würde sagen, oh sorry, da habe ich die Geräte Rechte nicht dafür, die ich eigentlich bräuchte.
Sie sagten, da traut sich keiner so richtig ran, das zu regeln. Warum eigentlich nicht?
Ja, da gibt es sehr viel widerstrebende Interessen. Also die Bundesregierung traut sich nicht so richtig daran, das zu regeln, weil die das Problem offensichtlich noch nicht so ganz in seinem vollen Umfang erkannt hat. Dieses Rechtemanagement ist ja auch eine sehr, sehr sensible Angelegenheit. Denn zum einen darf man natürlich Anwendern nicht vorschreiben, welche Rechte sie nun tatsächlich anwenden dürfen. Das ist ja mit dem gesamten Rechtemanagement in der Vergangenheit schon ziemlich schief gelaufen, weil Hersteller da einfach dachten, sie könnten damit auch einfach mehr Profit fahren. Und hier bräuchten wir tatsächlich eine breite gesellschaftliche Diskussion. Wie soll denn auf der Sicherheitsseite solch ein Rechtemanagement aussehen? Und wie müssen wir dieses Rechtemanagement von irgendwelchen Verwertungs- und Urheberrechten dann trennen? Und solange diese Diskussion nicht stattfindet, sieht es, glaube ich, auch für solch ein Sicherheitsrechtemanagement ziemlich düster aus.
Wer hat denn überhaupt Interesse am Hack im Internet of Things? Also Kriminelle oder sind das Staaten, also die üblichen Verdächtigen, oder gibt es hier eine neue Qualität, also neue Mitspieler in diesem Ganzen?
Also zunächst mal ja, alle üblichen Verdächtigen haben da ein Interesse. Das sind Online-Militärs, das sind Online-Kriminelle, das sind Nachrichtendienste. Zugenommen hat allerdings tatsächlich die Nutzung von Bots auf der Basis des Internet der Dinge bei Aktivistengruppen. Wir haben beispielsweise in den vergangenen Monaten einige Aktivistengruppen gesehen, die dem Kreml nahestehen, und die nutzen zunehmend Angriffstechniken von smarten Endgeräten aus. Das werden andere Aktivistengruppen vermutlich demnächst nachmachen. Da stehen wir noch am Anfang, aber das wird zunehmen. Und die neue Qualität, die sehe ich darin, dass eben viel leichter und preiswerter als bisher Botnetze mit sehr viel mehr Bots, das geht dann gleich in die Millionen, Milliarden, aufgebaut werden können. Und die können vor allen Dingen sehr viel schneller aufgebaut werden, zuschlagen und abgebaut werden, sodass dann auch deren Verfolgung, deren Nachverfolgung bis hin zum Ausschalten der Kontrollrechner sehr viel und sehr deutlich erschwert ist.
Für das Internet der Dinge fehlen Sicherheitskonzepte, sagt der Technikjournalist Peter Welchering. Herzlichen Dank für das Gespräch.